Willkommen auf den Wellen von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Markéta Maurová. Einleitend bringen wir die Nachrichten. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat heute der US-Hilfe bei der Gewährleistung der Sicherheit während des NATO-Gipfels in Prag zugestimmt. Die Abgeordnetenkammer billigte den Regierungsentwurf eines Gesetzes, das die Beteiligung von US-amerikanischen Soldaten und Fliegern am Schutz des tschechischen Luftraumes ermöglicht. Es handelt sich dabei um bis zu 250 Soldaten und 15 Flugzeuge. In der kommenden Woche wird das Gesetz vom Senat behandelt. 90% der Kosten, die mit dem Schutz des tschechischen Luftraumes verbunden sind, werden von den USA gedeckt. Dies erklärte Tschechiens Verteidigungsminister Jaroslav Tvrdík heute vor Journalisten. Den Worten von Minister Tvrdík zufolge kann durch das Sicherheitskonzept eine eventuelle Bedrohung hundertprozentig ausgeschaltet werden, was die tschechische Luftwaffe allein nicht garantieren könnte. Auf dem Programm der Abgeordnetenhaussitzung steht heute auch die erste Lesung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2003. Laut Aussage von Finanzminister Bohuslav Sobotka sei mit der ersten Abstimmung über den Haushalt erst am Freitag zu rechnen. Der Regierungsentwurf sieht ein Defizit in Höhe von rund 111 Milliarden Kronen vor. EU-Kommissar Franz Fischler hat die Landwirte in den EU-Kandidatenländern vor illusorischen Hoffnungen gewarnt. Trotz der möglichen Vorbehalte gegen die EU-Agrarreform forderte er am Donnerstag in Prag die betroffenen Landwirte auf, in Volksbefragungen für einen EU-Beitritt zu stimmen. Niemand sollte dem tiefen Irrtum unterliegen, den Beitritt zu verschieben, um später größere Vorteile aushandeln zu wollen, sagte Fischler. Die EU sorge dafür, dass kein Landwirt durch die Erweiterung Nachteile erleide. Fischler nahm in Prag an einer Konferenz der Landwirtschaftsminister aus den EU-Kandidatenländern teil. Der Tschechischen Republik werden angeblich auch bei der Vorbereitung neuer Gesetze Probleme mit der Korruption entstehen. Dies wird im jüngsten Bericht des Instituts für eine offene Gesellschaft Open Society Institute behauptet. Das Dokument verweist vor allem auf einen unkontrollierten Lobbyismus, eine breit gefächerte Immunität der gewählten Öffentlichkeitsvertreter und einen zu geringen Wirkungsgrad der Maßnahmen gegen Interessenkonflikte. Die tschechische Regierung habe zwar ein Programm der Antikorruptionspolitik verfasst, der gesetzgebende Prozess leide dennoch sehr unter unkontrolliertem Lobbying, schreibt der Autor des Berichts Quentin Reed. Der tschechische Premier Vladimir Špidla und alle Minister seiner Regierung werden ihre Besitzverhältnisse veröffentlichen. Das Regierungsamt wird Formulare ausarbeiten, die auf der Grundlage des Gesetzes über den freien Zutritt zu Informationen der Öffentlichkeit zur Einsicht vorgelegt werden. Keiner der Minister habe damit ein Problem, sagte heute die Regierungssprecherin Anna Starková. Seit den heutigen Vormittagsstunden brennt eine Produktionshalle in einem der Chemiebetriebe der Holding Tornasso Neštěmice in Ústí nad Labem aus sich. Es handelt sich um ein Unternehmen der Gesellschaft Cheva, in der Streusalz hergestellt wird, informierte der Generaldirektor der Gesellschaft Karel Bosák. Nach Informationen der Feuerwehr drohen nicht die Gefahr, dass gefährliche Stoffe in die Atmosphäre entweichen könnten. Abschließend der Wetterbericht. Am Freitag soll es bewölkt bis bedeckt sein. Mit örtlichen Schneeschauern bzw. mit gemischten Schauern muss gerechnet werden. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 0 und minus 4 Grad. Die Tageshöchstwerte erreichen plus 2 bis plus 6 Grad Celsius. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm führt sie Katrin Sliva.
Tagesecho.
Herzlich willkommen zum Tagesecho, liebe Hörerinnen und Hörer. Am Mikrofon begrüßt sie Katrin Sliva. Unsere Themenübersicht für heute lautet: Der NATO-Gipfel in Prag steht ins Haus und mit ihm nehmen auch die letzten Vorbereitungen auf das Treffen der Spitzenpolitiker aus 46 Ländern deutlich an Intensität zu. Unser erstes Thema im heutigen Tagesecho. Im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel müssen sich die Mitglieder des tschechischen Kabinetts und namentlich der Außenminister Cyril Svoboda den Kopf darüber zerbrechen, ob dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko die Einreise bewilligt wird. Auch dazu hören Sie einen Beitrag. Und außer diesen beiden Themen informieren wir Sie über einen Protest des russischen Außenministeriums gegen ein Filmdokument über Tschetschenien, das dieser Tage im tschechischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Nur noch knapp 2 Wochen verbleiben bis zum NATO-Gipfel in Prag, bei dem sich die ranghöchsten Repräsentanten der 19 Mitgliedstaaten und der 27 in das Programm Partnerschaft für den Frieden eingebundenen Länder in der Moldau-Metropole ein Stell-Dich-Ein geben. Je näher das Gipfeltreffen rückt, umso mehr steigen die Anspannungen und nehmen die Sicherheitsvorkehrungen im Lande zu. Lothar Martin fasst zusammen.
Banken, Atomkraftwerke, die tschechische Fluggesellschaft CSA oder auch die Prager Wasserwerke. Alle erhöhen sie ihre Sicherheitsvorkehrungen wegen des bevorstehenden Großereignisses. Denn wie nicht anders zu erwarten, ja zu befürchten, wollen Antiglobalisierungsgegner bzw. Gegner der westlichen Bündnisse durch beabsichtigte Demonstrationen wieder für jede Menge Unruhe rund um die Tagung sorgen. Doch aus Schaden wird man bekanntlich klug. Und so erfährt Tschechiens Innenminister Stanislav Gross derzeit auch die volle Unterstützung des Ressorts für auswärtige Angelegenheiten bei seinen Bemühungen, potenzielle Randalierer und gewaltbereite Demonstranten nach Möglichkeit nicht in das Land zu lassen. Dabei will man sich, anders als vor 2 Jahren bei der Tagung des Weltwährungsfonds und der Weltbank in Prag, gegebenenfalls auch über eine mögliche Protestnote der italienischen Diplomatie hinwegsetzen. Diese hatte unter anderem vor 2 Jahren dazu geführt, dass ein an der Grenze gestoppter Sonderzug mit radikalen Aktivisten der italienischen Gruppierung Ja Basta doch ins Land gelassen wurde. Ein Fehler, denn diese auf Krawallmacher trainierten und entsprechend ausgerüsteten Radikalen lieferten sich damals mehrere Straßenschlachten mit der hiesigen Polizei. Entgegen dem September 2000 ist die tschechische Polizei diesmal weit besser ausgerüstet und vorbereitet. Gerade dieser Tage übten mehrere Spezialeinheiten im mittelböhmischen Milovice den Ernstfall. Das heißt, das organisierte Einschreiten, falls gewalttätige Demonstranten die innere Ordnung und Sicherheit in Prag aushebeln wollen. Aber auch in den tschechischen Grenzübergängen werden die Kontrollen bald verschärft. Dazu sagte der für die Abteilung Personenschutz verantwortliche Polizeidirektor Lubomir Kvičala. Jawohl, es wird dazu kommen, dass die Abfertigung an den Grenzen länger dauern wird, da die Kontrollen intensiviert werden. Die Fahrzeuge werden zum Beispiel daraufhin kontrolliert, ob in ihnen nicht irgendwelche Gegenstände mitgeführt werden, die die innere Ordnung und Sicherheit beeinträchtigen könnten, oder ob es sich dabei um Dinge handelt, die gegen die Polizeikräfte zum Einsatz kommen könnten. Die Banken werden in der Zeit des Gipfels ihren Kundenbetrieb rund um den Tagungsort, das Prager Kongresszentrum, einschränken. Versicherungen zum Schutz gegen alle Risiken, die mit der NATO-Tagung zusammenhängen, haben Hochkonjunktur. Vollabsichern zum Schutz des Eigentums und ihrer Angestellten ließ sich zum Beispiel die Fluggesellschaft CSA, die andererseits betonte, dass es keinerlei Einschränkungen auf ihren Fluglinien geben werde. Die Prager Wasserwerke haben Vorkehrungen zum Schutz der Trinkwasserversorgung getroffen. Und die Atomkraftwerke Temelin und Dukovany haben für die Zeit des Gipfels die über ihnen bereits bestehende Flugverbotszone noch erweitern lassen. Hier gelten seit dem 11. September des Vorjahres ohnehin erhöhte Vorsichtsmaßnahmen, die durch den möglichen Einsatz von Abfangjägern noch einmal intensiviert werden.
Die tschechische Regierung hat am Mittwoch ihre Entscheidung, ob sie dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko ein Visum für die Teilnahme am Prager NATO-Gipfel erteilen wird, letztlich vertagt. Als Ausdruck der Solidarität mit den vom Lukaschenko-Regime verfolgten Bürgerrechtlern könnte man dem weißrussischen Staatsoberhaupt das Visum verweigern, deutete auch Außenminister Cyril Svoboda an. Zugleich habe, so Vizepremier Pavel Rychetský, die NATO Tschechien geraten, den Fall diplomatisch zu lösen. Martina Schnabergová sprach in diesem Zusammenhang mit 2 Experten über die Lage in Weißrussland.
Vladislav Janjuk, ein Weißrusse, dem 1997 politisches Asyl in der Tschechischen Republik erteilt wurde, gehörte 1998 zu den Begründern des Weißrussischen Zentrums bei der Gesellschaft Mensch in Not in Prag. Das Ziel des Zentrums ist es unter anderem, unabhängige Medien und demokratische Kräfte überhaupt in Weißrussland zu fördern und objektive Informationen über das Geschehen und die Verletzung der Menschenrechte in Weißrussland zu gewähren. Sollte Lukaschenko tatsächlich in Prag erscheinen, müsste er dann mit Protestaktionen gegen seine Politik rechnen. Dazu Vladislav Janjuk.
Bestimmt. Wir werden uns bemühen, Herrn Lukaschenko die Fragen zu stellen, die wir ihm jahrelang gestellt haben. Sie betreffen politische Häftlinge, verschwundene Politiker, die Menschenrechtsproblematik etc.
Lukaschenko könnte, wie auch Wladislaw Janjuk bestätigte, seine eventuelle Präsenz in Prag während des NATO-Gipfels für sein Image in Weißrussland ausnutzen. Denn er könnte sich beim zufälligen Vorbeigehen an verschiedenen namhaften Politikern fotografieren lassen und dieses Bild dann als Beispiel dafür ausgeben, wie er auf internationaler Ebene akzeptiert wird. Janjuk zufolge sollte man deswegen Lukaschenko zu verstehen geben, dass er wegen seines Verhaltens nicht zur anständigen Gesellschaft gehöre. Diese Meinung vertritt auch der gegenwärtige Leiter des Weißrussischen Zentrums, dessen Namen wir nicht veröffentlichen wollen, da er bei den weißrussischen Behörden Probleme mit seiner Einreisegenehmigung bekommen könnte. Er betonte,
Europa sollte endlich zum Ausdruck bringen, was seine Meinung über Lukaschenkos Regime in Weißrussland ist. Lukaschenko sollte in die Gesellschaft zivilisierter Staatsmänner nicht eingelassen werden.
Soweit die Worte des Leiters des Prager Weißrussischen Zentrums bei der Gesellschaft Mensch in Not.
Das jüngste Moskauer Geiseldrama, das von russischen Spezialeinheiten vor wenigen Tagen gewaltsam beendet worden war, hat nun ein unerwartetes Nachspiel in den tschechisch-russischen Beziehungen. Moskau wirft dem tschechischen Fernsehen nämlich vor, durch die Ausstrahlung einer Dokumentation über den Tschetschenienkrieg den internationalen Terrorismus unterstützt zu haben. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Gerald Schubert.
Noch weiß man nicht, auf welcher diplomatischen Ebene und in welchem Ton der jüngste Konflikt zwischen Prag und Moskau letztlich ausgehandelt werden wird. Aber immerhin, auf der Website des russischen Außenministeriums kann man seit kurzem eine Erklärung lesen, die zumindest Teile der tschechischen Öffentlichkeit der Unterstützung des Terrorismus bezichtigt. Die Vorgeschichte: Am 31. Oktober und dann nochmals am 6. November hat das öffentlich-rechtliche tschechische Fernsehen Česká televize eine 2 Jahre alte Dokumentation über den Krieg in Tschetschenien ausgestrahlt. Die Sendung war nicht regulär geplant gewesen, sondern aus Anlass des jüngsten Geiseldramas in einem Moskauer Theater kurzfristig ins Programm genommen worden. Die Reaktion auf der Homepage des russischen Außenministeriums:
In einer Zeit, in der die internationale Gemeinschaft ihre Kräfte zum Kampf gegen den Terrorismus vereint, gibt es in einigen Ländern und leider auch in der Tschechischen Republik Akteure, die ein offensichtliches Interesse an der Propagierung der Ideen des internationalen Terrorismus haben, einer der größten Bedrohungen der Gegenwart. Wir erachten dies als unmoralisch und unzulässig.
Der inkriminierte Film unterstreicht das Leiden der Zivilbevölkerung im Tschetschenienkrieg. Dies und wohl nicht zuletzt die Tatsache, dass er gerade jetzt ausgestrahlt wurde, war also für die russische Seite Anlass genug, auf jene Art zu reagieren, die das tschechische Fernsehen immerhin in die Nähe von Verbrechern rückt. Česká televize wies die Anschuldigungen brüsk zurück und auch eine Co-Autorin der Dokumentation, Petra Procházková, verteidigt den Film entschieden.
Niemand propagiert dort irgendetwas. Es wird Menschen, die damals in Grozny waren und die unter den russischen Bomben gesessen haben, eine Stimme gegeben. Nicht mehr und nicht weniger. Niemand sagt, auf welcher Seite er steht oder wem er die Daumen drückt.
Dazu kommt, wie so oft ist in der politischen Propaganda alles eine Frage der Worte, der Terminologie. Wo die einen sich den Opfern eines Krieges unter der Zivilbevölkerung widmen, sprechen die anderen von Verbrechensbekämpfung. Um letztere handelte es sich laut Procházková in Tschetschenien ganz bestimmt nicht.
Das ist keinesfalls eine Antiterroraktion, sondern eben ein Krieg. In einem solchen sollte ein Journalist sich so verhalten, dass er beide Seiten zu Wort kommen lässt. Und das haben wir getan. Dass Korruption in den EU-Kandidatenländern Ost- und Mitteleuropas auch knapp 13 Jahre nach den politischen Umbrüchen ein Problem darstellt, ist kein Geheimnis. Das bestätigen vor allem die Fortschrittsberichte der Europäischen Kommission über diese Länder. In Bezug auf die Tschechische Republik heißt es in dem jüngsten Bericht, dass Korruption und Wirtschaftskriminalität nach wie vor Anlass zu ernster Sorge geben. Und, so heißt es weiter, es müssen verstärkte Anstrengungen in der Korruptionsbekämpfung unternommen werden. Ein kürzlich vom Magistrat der Hauptstadt Prag initiiertes Seminar zur Korruptionsbekämpfung, zu dem Fachleute aus deutschsprachigen Partnerstädten eingeladen worden waren, macht deutlich, dass besagte Problematik hier keineswegs auf die leichte Schulter genommen wird. Ziel des 3-tägigen Seminars war es, Frau Pikešová vom Prager Magistrat zufolge, Erfahrungen auszutauschen und Anregungen einzuholen, um Fehler, die andernorts bei der Bekämpfung und Vorbeugung der Korruption begangen wurden, nicht unnötig zu wiederholen. Zu den Referenten, die allesamt Vertreter von Partnerstädten Prags in Deutschland und Österreich waren, zählte unter anderem der Leiter der Zentralstelle für Korruptionsbekämpfung in Berlin, der Oberstaatsanwalt Dr. Wulff. Wir baten Dr. Wulff um seine Einschätzung der Situation in Tschechien.
Es gibt Defizite, die gibt es aber auch in Deutschland. Und ich kann nur für Berlin sprechen, man darf nie aufhören, daran zu arbeiten, seine eigenen Maßnahmen zu verbessern, weil die andere Seite auch nicht schläft. Da haben wir natürlich in Deutschland in vielen Dingen bessere Ausgangsbedingungen, vor allen Dingen eben finanzieller Art, um Maßnahmen ergreifen zu können, die zunächst einmal Geld kosten, auch wenn sie dann auf lange Sicht dazu beitragen, unnütze Geldverschleuderung zu vermeiden.
Auf die Frage, welche Maßnahmen er in Prag für notwendig erachtet, entgegnete Dr. Wulff:
Was ich Prag raten würde, wäre zuerst mal eine Bestandsaufnahme durchzuführen und sich darum zu kümmern, in welchen Bereichen eine erhebliche Korruptionsanfälligkeit besteht. Und beginnen würde ich damit, dass ich sämtliche Grundstücke, die den Verwaltungen Prags gehören, erfasse und anordne, dass Verfügungen über derartige Grundstücke, sei es Teilungen, sei es Verkäufe, sei es Vermietungen, grundsätzlich zentral zu genehmigen sind. Denn es besteht sonst die Gefahr, dass also in den Bereich der Ressourcen, der Immobilien Maßnahmen getroffen werden, die nicht rückgängig zu machen sind. Und gerade bei Verwaltungseinheiten vielleicht dieser oder jener Verwaltungschef, dem ich Gutwilligkeit durchaus unterstelle, von aggressiven westlichen Managern über den Tisch gezogen wird.
Vor allem deshalb sei es gut, so Wulff,
dass die Prager Stadtregierung begonnen hat, sich um dieses Thema ganz intensiv zu kümmern, weil man eben sonst Gefahr läuft, dass da Schäden entstehen, die die gesamte Bevölkerung Prags in irgendeiner Form mitzutragen hat.
Das war es vom Tagesecho für heute. Es folgt unsere Sendereihe Begegnungen. Heute von und mit Lothar Martin.
Begegnungen.
Wenn einer eine Reise tut, dann hat er viel zu erzählen. Dieses altbekannte Sprichwort haben wir uns zum Motto der heutigen Ausgabe unserer Sendereihe Begegnungen gemacht, zu der Sie Lothar Martin recht herzlich am Mikrofon begrüßt. In unserem vorgestern ausgestrahlten Hörerforum haben wir unter anderem darauf verwiesen, dass das deutsche Cusanuswerk Ende September, Anfang Oktober eine mehrtägige Studienreise nach Tschechien durchgeführt hat, um den mitgereisten ca. 30 deutschen Studenten das südöstliche Nachbarland näher zu bringen und um ihnen zu zeigen, dass Tschechien mehr zu bieten hat als nur die wunderschöne Hauptstadt Prag. Der Student der Wirtschaftswissenschaften Till Mettig erklärt uns zunächst, worin der Sinn und Zweck der Reise bestand.
Der Titel der Reise ist ja Tschechien, eine Reise nach Mitteleuropa. Und ich glaube, der Hauptzweck war eigentlich für die Teilnehmer zu erleben, zu kennenzulernen, dass Tschechien eben kein osteuropäisches Land ist, sondern eben ein ganz klarer Teil von Europa, von Mitteleuropa und ja, einen etwas anderen Blick auf Tschechien zu bekommen.
Till Mettig war natürlich auch mit gewissen Vorstellungen angereist.
Ich selber hatte immer schon das Gefühl, dass Tschechien ein unheimlich kultiviertes Land ist, vielleicht so eines der kulturellen Zentren Europas und ja, wollte eigentlich sehen, dass Tschechien mehr ist als Prag.
Damit sich die deutschen Studenten tatsächlich ein umfassenderes Bild vom Nachbarland haben machen können, musste ihnen natürlich auch einiges geboten werden. Till Mettig gab uns Auskunft.
Wir haben angefangen mit Teresin, um damit auch so ein bisschen zu verdeutlichen, die Schwierigkeiten in den deutsch-tschechischen Beziehungen, zumindest in der Vergangenheit. Wir waren da 2 Tage, wir haben dort auch mit einem Zeitzeugen gesprochen unter anderem. Sind dann über die Autofabriken von Škoda, um das moderne Tschechien, eben auch das wirtschaftliche Tschechien zu sehen, weitergefahren nach Raditz und hatten dann dort dieses Kolloquium, wo es vor allen Dingen auf Begegnung, auf Austausch angelegt war. Höhepunkt dort war ein Gespräch, ein ganzer Vormittag mit Pavel Kohut und sind jetzt eben noch 2 Tage in Brünn gewesen und sind jetzt ein paar Tage in Prag.
Was war in Brünn und Prag das Markante?
In Brünn war der Schwerpunkt auf dem Rechtssystem. Ja, wir hatten dort das Gespräch mit dem Sohn des Dekans der juristischen Fakultät, der uns das Rechtssystem vorgestellt hat und hatten noch ein Gespräch in der Militärakademie und haben uns gestern noch die Villa Tugendhat angesehen.
Und was war ihm nun bei all den vielen Eindrücken besonders haften geblieben? Till Mittig verriet es uns.
Was mir persönlich aufgefallen ist, ist, wie eng halt wirklich die Verflechtungen Tschechiens eben auch mit Österreich-Ungarn sind, die man in der Architektur immer wieder sieht. Und ja, dass es eben nicht osteuropäisch sozusagen ist, nicht russisch zum Beispiel, sondern dass es eben mitteleuropäisch ist, kulturell genauso wie eben auch menschlich.
Und wenn Sie nach Deutschland zurückkommen, es gibt ja immer diese Vorbehalte, jetzt kommen die sogenannten osteuropäischen Länder in die Europäische Union, die wollen nur Arbeitsplätze und dies und jenes. Was würden Sie den Leuten über Tschechien sagen? Was sind das hier für Menschen?
Gut, ich denke, was man den Menschen in Deutschland sagen kann, ist, dass eben die Menschen in Tschechien eben nicht, wie vielleicht manche denken würden, ja noch im Kommunismus verharrte Osteuropäer sind, die einfach nur die Subventionen der Europäischen Union einheimsen wollen und nichts dafür tun, sondern ganz im Gegenteil, dass es eben ein sehr fleißiges Volk offensichtlich zu sein scheint, das eben die Zukunft anfasst. Und ich denke, man kann den Deutschen da durchaus sagen, dass man sich da natürlich schon noch ein bisschen in Anführungsstrichen in Acht nehmen muss, also sich da nicht auf dem Reichtum ausruhen kann, sondern dass eben jenseits der Grenze auch Menschen sind, die ganz genauso bereit sind zu arbeiten, vielleicht sogar noch mehr als zum Beispiel, was weiß ich, im reichen Bayern. Ja, und dass man sich darauf einlassen muss. Aber dass es natürlich keine Bedrohung ist, sondern eine Chance.
Zur Reisegruppe gehörte auch die an der Fachhochschule in Potsdam Sozialarbeit und Sozialpädagogik studierende Ulrike Otto. Ulrike ist in der ehemaligen DDR aufgewachsen und kannte Tschechien bzw. die damalige Tschechoslowakei bereits. Doch unter anderen Voraussetzungen. Wie fiel demnach Ihre Wiederbegegnung mit dem Lande aus?
Also ich habe schon mal gemerkt im Vergleich gerade mit meinen anderen Mitfahrenden, dass also Tschechien mir nicht so fremd ist wie ihnen, weil es war einfach Gegenstand auch in der Schule. Und Tschechien lag für mich schon immer so in der Mitte Europas. Und meine Vorstellung war einfach zu gucken, wie es sich in Tschechien verändert hat, gerade auch im Vergleich zur ehemaligen DDR. Und es ist einfach sehr schön, es zu sehen, wie das Land aufblüht.
Nur haben Sie leider auch die zerstörten Landschaften gesehen oder etwas davon, was jetzt beim Hochwasser leider Gottes damit betroffen wurde?
Also wir waren ja auch in Theresienstadt gewesen am Anfang und das war einfach furchtbar. Also die ganzen ersten Geschosse nicht zu begehen, nicht zu bewohnen. Also das hat also mich sehr betroffen gemacht.
Auch Michael Linze, der in Würzburg das Fach Physik studiert, teilte uns mit, was er konkret von dieser Reise mit nach Hause nimmt.
Ich nehme konkret mit, dass man merkt, dass dieses Land hier im Moment ja eine sehr positive Stimmung verbreitet, dass hier vieles neu aufgebaut wurde, dass hier viele Menschen sind, die sich freuen, jetzt diesen Beitritt zur EU zu bewerkstelligen und dass diese ganze Stimmung eigentlich wesentlich euphorischer dargestellt wird, als man es sich aus den westlichen Medien oder aus der westlichen Meinung her vorstellen kann.
Also würden Sie sagen, dass man hier in Tschechien mehr über die EU weiß, als die Menschen in der EU über Tschechien?
Ja, das würde ich eindeutig bestätigen, ja.
Also könnte man doch sagen, geht aufeinander zu, baut die Vorteile ab und dann kann man daraus ein schönes europäisches Haus bilden.
Ja, ich denke, es ist unbedingt notwendig, aufeinander zuzugehen und sich gegenseitig kennenzulernen und nicht nur über Bilder, die vermittelt werden, Vorurteile zu bestätigen oder sich da in diesen Ideen gefangen zu halten. Also das Aufeinanderzugehen ist der unbedingte Schritt, dass diese Idee von Europa auch gelingen kann. Ansonsten werden sich die Länder immer fremd bleiben und es wird immer Ängste und Befürchtungen geben.
Abschließend möchten wir Ihnen auch die Eindrücke von Alexander Paukowitsch, der in München Slawistik, Politwissenschaft sowie die Geschichte von Ost- und Südosteuropa studiert, näher bringen. Es sind besonders innige zwischenmenschliche Erlebnisse, die er hatte, denn Alexander ist leider blind. Deshalb fragte ich ihn zunächst.
Wenn man in so ein Land fährt, in ein anderes Land und kann leider nichts sehen, wie nimmt man die Eindrücke mit? Wie haben Sie die ganze Studienreise wahrgenommen?
Ich habe die Studienreise natürlich im Wesentlichen akustisch wahrgenommen. Das heißt, die Vorträge, die Begegnungen basieren ja im Wesentlichen auch auf Sprache, auf direkter Kommunikation. Und was sich an Architektonischem verändert hat, zum Beispiel in den letzten 8 Jahren, als ich zuvor das letzte Mal in Tschechien war, das habe ich natürlich im Wesentlichen mitgenommen in Form der Beschreibungen der zahlreichen Kommilitoninnen und Kommilitonen, die mir das beschrieben haben, beziehungsweise auch Herr Raueiser. Und das waren so im Wesentlichen die Eindrücke, also die Form der Eindrücke, wie ich sie mitgenommen habe.
Und welche Art von Eindrücken nehmen Sie mit? Was ist Ihnen besonders haften geblieben?
Besonders in Erinnerung bleiben wird mir ganz sicherlich die sehr offene, sehr zukunftsgerichtete und zuversichtliche Ausstrahlung, die wirklich von den Begegnungen ausging mit den tschechischen Studierenden in Hradec Králové. Und was mir auch sicherlich in Erinnerung bleiben wird, das ist ja die Aufbruchsstimmung allgemein, die im Lande zu spüren ist. Es wird immer wieder in der deutschen Berichterstattung über Tschechien ja eher die Sorge, auch die Sorgen der tschechischen Bürgerinnen und Bürger vor dem EU-Beitritt und so weiter in den Vordergrund gerückt, die es sicherlich auch gibt, die übrigens auch gibt und die auch angesprochen worden sind. Aber das ist nicht das Zentrale. Das Zentrale ist die Zuversicht und der Eindruck, dass Tschechien nicht nur wieder angekommen ist in der Mitte Europas, sondern letztlich hier immer ist und war und es jetzt wieder in vollen Zügen sein darf.
Und meine letzte Frage, Sie sprechen auch mit den Kollegen immer an, dass Sie sehr gute Begegnungen hatten in Radec-Kolowe mit den tschechischen Studenten. Gibt es da jetzt auch Austausch? Hat man sich befreundet und kommen die dann vielleicht auch mal nach Deutschland? Wie wird das in Zukunft ablaufen?
Es sind sicher Kontakte entstanden, die jetzt erstmal in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich über das doch sehr schnelle Medium E-Mail funktionieren werden. Ich hoffe auch, dass die eine oder andere Freundschaft entstanden ist und dass es ein Wiedersehen geben wird, da oder dort, vielleicht auch in Deutschland.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, außer der Wunsch, dass es derartige Reisen und Begegnungen noch viel mehr geben müsste. Dann würden viele Menschen miteinander feststellen, dass die über Vorurteile und Medien oft aufgebauschten sogenannten Probleme in Wirklichkeit keine sind. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute von Ihnen, Ihr Lothar Martin.
Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich Katrin Sliber.
Posloucháte zahraniční výzvy.